Prost!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Immer wieder Dynamo, dem dynamischen Podcast. Diese Folge wird etwas später erscheinen oder ist etwas später erschienen, da ich ja die letzte Woche im Urlaub war. Ich war an der schönen Nordsee und konnte deswegen leider nicht aufnehmen und eine Folge erstellen. Deswegen, wie gesagt, kommt etwas später. Und fangen wir gleich mit den Neuigkeiten bei Dynamo Dresden an. Erstmal mit den schlechten Dingen, und zwar die Verletztenliste von uns wird länger. Luca Hermann fällt aus mit einer Stauchung am Knie. Dann hat es leider Borrello getroffen. Unser Australier auf der Außenbahn hat im Training einen Mittelfußbruch bekommen. Das bedeutet, er wird auf weiteres ausfallen und jeder weiß, bis zum Knochen zusammenhält, wird es eine Weile dauern. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schade und echt ungünstig, dass die Verletztenliste halt länger wird. Also außerdem fällt ja auch noch Weihrauch aus, der Sprunggelenksprobleme hat, Ehlers und Wiegers noch in der Reha sind. Man kann nur sagen, gute Besserung an alle, die gerade ja, verletzt sind und hoffentlich kommen sie schnell wieder. Bei Borrello, wie gesagt, wird es wahrscheinlich länger dauern. Aber im Hermann könnte ich vorstellen, dass er vielleicht in ein, zwei Wochen wieder da ist. Dann wird wahrscheinlich auch noch Simon Gollnack wechseln, der ja laut Vereins-Homepage ein Probetraining bei Hoffenheims zweiter Mannschaft hat. Ist verständlich, er hat bei uns kaum gespielt. Beim Testspiel gegen Freitag war es auch nicht so stark, muss ich zugeben. Und da ist es klar, dass er wechseln will, damit er halt auch ein bisschen Spielpraxis bekommt. Vielleicht wird er auch verliehen, ich weiß es nicht, aber für beide Seiten wäre ein Transfer oder eine Leihe das Beste. Und wir haben einen zweiten Linksverteidiger endlich. Die Position, die bei uns ja nun mit Chris Löwe einzeln besetzt war. Klar hätten wir Kühn gehabt, aber der hätte kein Zweitliganiveau. Und zwar Gio Belice von Wolfsberger AC aus Österreich. Ein georgischer A-Nationalspieler, hat sogar auf YouTube ein Highlight-Video, wo man gesehen hat, dass er schon was am Ball kann. Ist ein sehr interessanter Mann. Marktwert laut Transfermarkt 600.000. Ist erstmal nur geliehen. Andere Quellen sagen, man soll eine Kaufoption rausgehandelt haben. Das steht aber nicht auf der Website da. Weswegen ich da eher vorsichtig bin. Aber freut mich, dass jetzt jede Position damit doppelt besetzt ist. Und ich denke, bestimmt wird die Kaderplanung durch sein. Ich kann mir vielleicht noch vorstellen, dass noch ein schneller Ersatz für Borrello geholt wird. Aber das wäre auch das höchste der Gefühle, glaube ich. So, wie jedes Mal, das zurückliegende Spiel. Der Pokal-Krimi gegen den SC Paderborn. Ich konnte es mir nicht anschauen, weder live noch im Fernsehen, da der Ort, wo ich Urlaub gemacht habe, leider keine einzige Skybar hatte. Und musste mich deswegen zu dem Zeitpunkt mit Twitter und Kicker aushelfen, irgendwelche Neuigkeiten zum Spielen zu bekommen. Und bekanntermaßen hat es ja trotzdem funktioniert. Ist zwar ein bisschen schade, dass ich das Spiel verpasst habe. Wäre ein geiles Flutlichtspiel, ist ein Pokalkrimi gegen den Paderborn, was wir auch gleich später sehen werden, ein sehr, sehr spannendes Spiel war. Ja, ist halt schade, dass ich nicht dabei sein konnte, aber der Urlaub war mal ein bisschen nötig und war auch sehr schön, trotz des eher mäßigen Wetters. Wie fing man an? Mit folgende Aufstellung. Und zwar Poll im Tor, Akoto auf der Außen, Solbaucher, Knipping, die Innenverteidigung, Löwe als Außenverteidiger, Stark im Mittelfeld, Schröter und Borrello haben die beiden Außenbahnen bedient, dann noch Karte im Mittelfeld, Laferne und Ranzi. Damit war neu in der Startelf auf jeden Fall Akoto, hat auch ein gutes Spiel gemacht insgesamt. Hat mich etwas überrascht. Ich hätte ihn eher eingeschätzt als bloßen Innenverteidiger. Aber auf jeden Fall sehr schön, dass so ein junger Mann erstens sein Startelfdebüt bekommt und zweitens sich dann auch durch dieses Debüt für weitere Aufgaben und Einsätze empfiehlt, meine ich. Fangen wir gleich mit dem Spiel an. Dynamo mit einem sehr guten Beginn, vor allem über die Außen. Hier sei auf jeden Fall Borrello genannt. Viel Betrieb gemacht. Viel schönes Kombinationsspiel gezeigt. Aber die erste Chance hatte Paderborn in der 14. Minute. Und zwar Nach einer Ecke kommt Heuer zum Kopfball und Proll pariert. Ich überlege schon fast, ob ich das mit Proll pariert weglasse, weil was der in letzter Zeit hält, beziehungsweise gefühlt seit anderthalb Jahren hält, ist einfach der Wahnsinn. Und sagen wir es mal so, 90% der Dinger hält er halt nun mal. Ne? In der 24. Minute gab es die nächste gute Gelegenheit für Paderborn. Ein Schuss von Just One wird von Knipping geblockt. Und erst in der 35. Minute haben wir mal eine größere Chance, die auch Chance genannt werden kann. Und zwar hält Huth, also der Torwart von Paderborn, einen Kopfball von Sauber aus kurzer Distanz. Der hätte auf jeden Fall reingehen können, aber auch Huth hat eine gute Leistung gezeigt auf Seiten von Paderborn. Insgesamt sind wir nach der ersten Halbzeit auf jeden Fall aktiver, aber nach vorne zu unpräzise. Und manchmal hat eben der letzte Pass nie ganz gestimmt, dann war ein Laufweg nie ganz passend und man kennt es halt. Paderborn hatte halt die besseren Chancen gehabt, beziehungsweise eine Chance mehr als wir. Aber trotzdem von den Großchancen, also von den klaren Torgelegenheiten, steht es zur Halbzeit 1-1. Wir ein bisschen besser, aber es blieb beim 0-0. In der 50. Minute, Paul hält wieder. Und zwar ist diesmal ein Fernschuss von Pröger, wird von ihm pariert. Und auch den Kopfball von Platte kurz danach hält er wieder. Und in der 54. Minute, Leute, 1-0. Knipping macht's wie gegen den HSV. Ecke, Löwe, Knipping wird schlecht gedeckt. Springt gut hoch, zack, drin das Ding. Also eigentlich fast eine genaue Kopie vom Tor gegen den HSV. Aber diese Führung hat nicht wirklich lange Bestand. Denn in der 61. Minute macht Paderborn mit Sven Michel gleich einen Ausgleich. Und zwar scheitert Borrello an Huth. Also hätten das zwar nur machen können. Aber Paderborn kontert uns sehr gut aus. Just war ein Spiel auf Platte, dessen Schuss durch Proll an Pfosten und den Nachschuss von Michel konnte er leider nicht halten. Somit 1-1, was trotzdem verdient ist, weil beide Mannschaften haben gut gespielt. Ich erwähne ja nochmal, wir hatten leichtes Übergewicht, aber Paderborn war offensiv ein Ticken gefährlicher als wir. Und da finde ich das 1-1 in dieser Phase auf jeden Fall verdient. Im ging auch vollkommen klar. Aber wir zeigen eine sehr gute Reaktion. 63. Minute. Ranzi schaut aus 5-6 Metern an Huth. 64. Minute. Schröter aus einer ähnlichen Position wie Ranzi knallt den Ball in den Pfosten und Borellos Kopfball danach wird durch Huth pariert. Also gleich zack nach vorne. Nicht das, was wir ab und zu mal gemacht hatten, auch Drittliga-Zeiten noch. Dieses, wir fangen ein Tor und sind erstmal geschockt und wissen nicht, was wir machen sollen. Sondern es ging gleich zack weiter. In der 65. Minute dann die typischen Wechsel. Flacho kommt für Ranzi und Mörschel für Akoto. Dann passiert chancenmäßig nicht sehr viel. Beide Mannschaften mit dem offenen Visier, aber nach hinten gesichert. Und einem Spiel, was spätestens jetzt komplett auf der Kippe stand. Also es war dieses typische Spiel, wer das nächste Tor macht, gewinnt und zieht damit auch in die nächste Runde ein. Und in der 83. Minute hat Paderborn eine gute Möglichkeit. Michel mit einem strammen Schuss von Strafraumgrenze ungefähr. Proll hält mal wieder mit den Fingerspitzen, lenkt den Ball über das Tor. In der 86. Minute dann der nächste Wechsel. Und zwar kommt Diawuzi für der Ferner. Dann in der 87. Minute fast das 2-1 für Paderborn. Owusu schießt aus ca. 11 Metern. Aber Schröter blockt den ab und wir machen es eine Minute danach besser. Denn Flacho schaufelt den Ball aus der zweiten Reihe auf Karte und ich kann nicht oft genug betonen, wie geil ich diesen Pass finde. Über die ganze Abwehrreihe von Paderborn schön drüber geluft auf den komplett freien Karte. Der nimmt den Ball mit der Brust an und schließt ab und macht das 2-1. Was am Ende zum Weiterkommen reicht. Im Prinzip hat Kade schon mindestens die Hälfte seiner Ablöse selber dadurch bezahlt. Insgesamt verdient, aber das ist ein Spiel, was wir auch gesehen haben, es hätte auf jeden Fall in die andere Richtung auch ausgehen können, ohne dass wir uns hätten beschweren können. In der 83., 87., wie gesagt, hatte Paderborn echt gute Chancen und hätte auf jeden Fall auf 2-1 erhöhen können. Ja, war eben bei uns das Glück auf der Seite, wodurch eben, klar, wir halt gewonnen haben. Und geht auf jeden Fall in Ordnung. Schönes Spiel, vor allem von uns offensiv, viel kombiniert. Aber auch Paderborn muss seine Leistung nie irgendwie verstecken oder so. Also die haben auch sehr gut gegengehalten und ein schönes, ebenbürtiges Spiel abgeliefert. Vor, ich glaube, ungefähr 11.000 Zuschauern war das ja beim Flutlicht mit einer schönen Stimmung. Und was man erkannt hat, anscheinend gibt es jetzt so ein Stimmungszentrum in Anführungszeichen. Und zwar im Block B ist es, glaube ich. Also direkt gegenüber vom K-Block. Ich weiß nicht, ob das die Ultras waren direkt oder ob das einzelne Fangruppierungen waren, die gesagt haben, komm, wir machen mal. Wer es auch macht, ist auf jeden Fall gut, dass es einen organisierten Support gibt, weil das fehlt halt trotzdem noch im Stadion, beziehungsweise das braucht die Mannschaft auch einfach. So, das Ende vom Lied. Wir ziehen ein in die zweite Runde des DFB-Pokals. Wen hätte ich gerne als Gegner? Schön wäre es ein zu schaffender Gegner. Also vielleicht einer von den Underdogs, die weitergekommen sind. Meinetwegen in Osnabrück zum Beispiel wäre eine Idee. Ein Waldhof Mannheim wäre auch ein schlagbarer Gegner. Und, was auch noch wichtig ist, mein Tipp mit dem 2 zu 1, was ich auf Twitter nochmal geschrieben hatte und in der letzten Folge gesagt hatte, hat wieder gestimmt. Das heißt, ich habe zwei Ergebnisse in Folge richtig getippt. Ich sollte anfangen, Geld draufzusetzen. Weiter geht's am Samstag zum Sport 1 Live-Spiel gegen Hannover 96. Und ich habe Bock drauf, Tickets sind schon geholt. Wieder schön ein Flutlichtspiel, Samstagabend. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Hannover ja mit einem eher, ja, durchwachsenen Start in der Liga. Erstes Spiel 1-1 gegen Bremen, wo auch Hannover hätte gewinnen können, soweit ich mich erinnere, mit vielen Chancen. Aber das zweite Spiel gegen Rostock 0 zu 3 haben sie verloren und da sahen sie ja gar nicht gut aus. Aber eigentlich hat Hannover einen echt guten Kader mit Weidand, Duxch, zwei Top-Stürmer, mit Franke, ein Ex-Dynamo und einen guten Innenverteidiger, mit Muslia, einen kreativen Mittelfeldspieler, der auch auf der Außenbahn spielen kann. Wird spannend. Also, das Gute ist, dass wir insgesamt auch durch diese Aufstiegseuphorie halt doch einen gewissen Push haben, auch dass wir eben heimspielen, ist auch wichtig. Und Hannover hat auch einige Stammkräfte in der Transferphase verloren. Jetzt gibt es auch noch das Gerücht, dass Duxch wechseln soll, und zwar, ich glaube, zu Schalke. Wird spannend. Hannover auch ein Verein, der ja ein bisschen Probleme hat, intern. Es gibt ja eigentlich diesen jahrelangen Krieg zwischen den Ultras und der Fanszene. Und Michael Kind, heißt er, glaube ich. Gibt es auch oft diese Aktion, Kind muss weg und so weiter und so fort. Da Kind, der Hörgerätehersteller, ja eher gegen diese 50 plus 1 Regel ist, die, wie ich finde, unglaublich wichtig in unserem Fußball ist. Eben, dass halt nie sowas passiert wie in anderen Ländern, meinetwegen Man City, die ja von Arabern, glaube ich, besitzt werden, oder PSG, die ja eigentlich dem Staat Katar gehören gefühlt. Also bin ich vollkommen dagegen. Deswegen es auch wichtig ist, dass eben, oder verständlich ist, dass die Ultras eben diesen Kampf gegen den Präsidenten, ist er, glaube ich, führen, damit ihr Verein halt ihr Verein bleibt und eben nicht von anderen Leuten aufgekauft werden kann. Aber zurück zum Eigentlichen. Ich denke, wir werden wie folgt spielen. Paul im Tor, Solbauer, Knipping in der Innenverteidigung, Löwe, Außenverteidigung. Dann bin ich mir noch unsicher. Ich kann mir vorstellen, dass er Akoto wieder auf die Außen setzt, weil er, wie ich finde, einen guten Job gemacht hat. Vielleicht deshalb auch schon den Neuzugang spielen. Ich weiß aber nicht, wie weit er im Saft steht, beziehungsweise wie, ob er noch Trainingsrückstand hat oder nie. Deswegen würde ich den wahrscheinlich eher auf die Bank setzen und eben Akoto eher spielen lassen. Dann Stark und Kade im Mittelfeld spielen lassen. Haben ja beide einen guten Job gemacht, Kade auch mit dem Tor. Dann Außenbahn, einmal Schröter und dann führt den ja länger Zeit Verletzten Borello, würde ich ganz klar Flachodimas spielen. Also ich finde, der hat auf jeden Fall verdient, das Startelf zu spielen, habe ich ja schon letztens erwähnt. Er zeigt wirklich unter Alexander Schmidt so richtig, was er kann. Also wie der Phönix aus der Asche eigentlich, zeigt er nur noch Top-Leistungen, wenn er von der Bank kam. Und ich denke mal, er hätte auch genug Energie und genug Power, ein ganzes Spiel das durchzuhalten. Dann im Sturm, ich bin noch unsicher. Ranzi hat jetzt nicht so viel gezeigt, da Ferner ist der Einzige, der getroffen hat, also der einzige Stürmer, der getroffen hat. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht sogar einen Hosiner spielt für Ranzi. Obwohl ich mir halt auch vorstellen kann, dass eben Königsdorfer gut wäre, eben gegen diese starke Innenverteidigung von Hannover, dass halt da so einen schnellen Quirlischen hast. Ist schwer. Ich würde vielleicht doch eher zu Hosiner tendieren, einfach damit er mal eine Chance bekommt. Der hat ja nicht viel gespielt in letzter Zeit. Und Ranzi wird, denke ich mal, falls mit Hosen nicht so läuft, eine Halbzeit dann reinkommen. Ist es grob geschätzt. Und mein Tipp, der vielleicht wieder richtig ist, wer weiß, ist ein 2-0 für uns. Ich finde Hannover ein schwer auszumachender Gegner. Hannover ist ja auch so ein Verein, der eigentlich schon seit Ewigkeit mal wieder aufsteigen will und eigentlich auch die Mittel hat, das zu schaffen, aber eigentlich nur jetzt so ein durchschnittlicher Zweitligaverein geworden ist. Ist schade, aber so passiert es halt nun mal. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein geiles Flutlichtspiel Samstagabend mit jetzt schon 11.000 Zuschauern. Wird wahrscheinlich noch mehr werden. Und ich habe richtig, richtig Bock drauf. Ich finde es auch übelst geil, dass endlich diese Stadionatmosphäre endlich wieder Stück für Stück zurückkommt. Dass wir nach einem Jahr ohne Dynamo endlich wieder rein können. Das finde ich unglaublich super und klar sind die Maßnahmen teilweise halt nervig, aber erstens, der Verein kann nichts dafür, zweitens sind sie halt auch wichtig und machen wir halt das Beste draus. Mit organisiertem Support, mit ordentlich brachialer Stimmung wieder und auch so, dass wir eben heiser nach Hause gehen und glücklich bei unserer Mannschaft vorgewonnen hat. Das wäre es dann von mir für heute oder für diese Folge. Die nächste kommt hoffentlich Montag oder Dienstag, da ich ja jetzt wieder normal in Dresden bin. Eben über dieses Hannover-Spiel und das nächste Ligaspiel. Und zwar wird es ein Ostderby geben, denn es geht gegen die Kocker aus Hansa, dem Mitaufsteiger aus der dritten Liga, auswärts. Was auch ein sehr gutes Spiel sein wird. Das wär's von mir hin. Bis dahin, aber erstmal schauen wir, was Samstag passiert. Und bis bald. So, Schluss jetzt.